Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Netzaktivist, Psychologe, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Schönen guten Morgen, Linus Neumann.
Guten Morgen.
Ein Hacker, der Psychologe wird. Ich nehme an, Sie sehen da eine Verbindung zu und dem Netz.
Schon so ein bisschen. Also interessant finde ich, dass die meisten das immer anders sehen und sagen, ein Psychologe, der Hacker wird. Aber es war tatsächlich genau andersrum. Aber als Psychologe bin ich eher durch ein Versehen geworden. Ich glaube, das war eher so, dass meinen Eltern und mich so in meiner Jugend ein bisschen zu viel mit Computern, ein bisschen zu wenig mit Menschen auseinandergesetzt hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann hole ich das halt jetzt mal nach, studiere Psychologie. Das hat dann auch ganz gut funktioniert, weil Psychologie eigentlich ja viel mit Statistik und Modellen und so zu tun hat. Da kann man dann, wenn man sich mit Computern auskennt, ein bisschen Punkte machen bei Datenanalysen. Aber als ich dann damit fertig war, habe ich mich dann doch eher wieder den Maschinen zugewandt.
Aber das ist ja gerade eine Befürchtung, die ganz viele Eltern haben, dass sie sagen, Mensch, unsere Kids hängen die ganze Zeit am Smartphone, hängen die ganze Zeit am Rechner, aus denen wird nichts. Die werden irgendwie digital verdorben. Sie sind jetzt der lebende Gegenbeweis.
Ich denke, ich bin's und vor allem die Generation, die da gerade heranwächst, ist es. Die haben eine Verbindung zueinander, also diese Jugendlichen, da schlackern mir ja die Ohren, ne? Also die sitzen ja nicht da dran und machen diese Einzelsachen. Also in meiner Jugend war das tatsächlich so, ein Computerspiel war dann ein soziales Computerspiel, wenn man mit zwei Leuten vor der Kiste sitzen konnte. Heute spielen die Leute übers Internet gegeneinander, reden dabei miteinander. Also es ist sehr viel mehr interaktiv auch und sozial geworden, diese gesamte Sphäre. Also dieses, ich lasse mich vom Computer alleine bespaßen oder ich lasse mich vom Smartphone alleine bespaßen. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr.
Und trotzdem gibt's ja eine große Gefahr aus dem Netz und der sind wir uns ja allgemein wahrscheinlich alle gar nicht bewusst.
Ja, es gibt eine Bedrohung aus dem Netz. Ich weiß nicht, ob die Bedrohung größer ist als die Vorteile, die das Netz uns bringt. Also offenbar sind wir auf einer Welle, die uns als Gesellschaft irgendwie gefällt. So, aber es gibt natürlich so, Entwicklung ist erbarmungslos und es gibt immer mehr Leute, die dabei unter die Räder kommen. Das gibt's im Bereich der IT-Sicherheit, wo Leute oder ganze Unternehmen oder ganze Staaten auf die Nase fallen. Das gibt's im Bereich der Innovation, wo ganze Volkswirtschaften auf die Nase fallen. Und wenn Entwicklung ist, dann ist Entwicklung und dann muss man da mitlaufen auf allen Ebenen, einer also wirtschaftlich, in der IT-Sicherheit und in sonstigen Bereichen, also sozial. Und in all diesen Bereichen gibt's, glaube ich, gerade viele Menschen, die ein bisschen auf der Strecke bleiben. Das ist richtig, leider.
Und da kommt der Chaos Computer Club ins Spiel, denn der versteht sich als Vermittler im Spannungsfeld technischer und sozialer Entwicklungen. Was ist denn da jetzt die größte Herausforderung? Viele.
Also ich glaube, überhaupt das Spannungsfeld ist die größte Herausforderung und der Chaos Computer Club arbeitet an diesem Thema seit mehr als 35 Jahren und wurde dabei nie langweilig oder müde. Die größte Herausforderung zu benennen, ich fürchte im Moment ist es tatsächlich der wiederkehrende Faschismus. Das ist das, was diese gesamte vernetzte Welt nun auf die härteste Probe stellt. Wir haben uns das Internet mal vorgestellt als diese Kommunikationsmaschine, die es uns allen ermöglicht, uns zu vernetzen, ne, Mauern abzubauen, Brücken zu errichten, Größeres zu schaffen, Wissen zu teilen. Und irgendwie sehen wir jetzt gerade das Netz eher in den letzten paar Jahren als Hassmaschine, als Täuschungsmaschine. Ja. Und ich denke, diese Kompetenz der Menschen im Umgang mit der Vernetzung als soziales Gefüge, Staat, Welt, das ist gerade die größte Herausforderung, weil wenn wir Pech haben, fliegt uns das nochmal richtig auf die Füße.
Heiko Maas hatte ja ein Monitoring angekündigt. Heißt, es wird geguckt, aber nichts getan. Wie kann man das zusammenfassen?
Überwachung, ne? Also es ist Überwachung. Wenn geguckt wird und nichts getan wird, ist das Überwachung. Und das klingt natürlich in Zeiten des Friedens wie eine großartige Idee. Ja, wenn Barack Obama sagt, komm, wir überwachen Facebook, ob da einer jemand anders beleidigt, würden alle sagen, ist super. In dem Moment, in dem das gleiche System in die Hände von Donald Trump gerät, schlagen die Leute die Hände überm Kopf zusammen. Und ich denke, man wird der Tatsache ins Auge blicken müssen, dass es für solche sozialen Probleme nicht unbedingt einfache technische Lösungen gibt. Wenn wir eine Gesellschaft haben, in der der Hass auf einmal wieder grassiert und salonfähig wird, in der Menschen sich so verhalten, ja, dann werden wir das nicht dadurch lösen, dass wir da einen Deckmantel drüber hängen. Das haben wir mit den Faschisten ja auch nicht geschafft. Ja, das haben wir ja jahrelang versucht. Und es hat offenbar auch nicht funktioniert.
Welche Ansätze verfolgt da der Chaos Computer Club?
Ich denke, der einzige Ansatz, den man da wirklich verfolgen kann, ist eine Medienkompetenz aufzubauen auf allen Seiten. Also einerseits, natürlich ist es schwer, jemanden, der massivem Hass ausgesetzt ist, zu erklären, du, das sind alles nur anonyme Spinner und wahrscheinlich gar nicht so viele, wie du meinst, sondern da sitzt einfach ein Mensch zu Hause, der es sich irgendwie zum Lebensinhalt gemacht hat, dich zu beleidigen, was eigentlich schon traurig genug ist. Also im Prinzip kann man mit diesen Menschen ja auch Mitleid haben. Da kommt dann der Psychologe in mir raus. Ja, wenn ich mir überlege, dass Menschen wirklich nichts anderes zu tun haben, als jetzt irgendeine halbwegs prominente Person oder noch nicht mal prominente Person, meist wegen irgendwelcher belanglosen politischen Grabenkämpfe irgendwie fertig zu machen, das ist ja schon traurig genug. Ja.
Aber ist das einfach eine Entwicklung, die mit dem Netz einhergegangen ist oder wo kommt das her? Können Sie ja vielleicht auch aus der Psychologensicht analysieren.
Also es ist nicht so, als wäre der Hass jetzt auf einmal was Neues. Also ich wehre mich gegen die Vorstellung, dass das Internet uns den Hass gebracht hätte. Der Hass hat nur vorher irgendwie im stillen Kämmerlein stattgefunden. Da haben die Leute sich eben zusammen in eine Kneipe gesetzt. Wenn sie mal im Land auf eine Kneipe fahren, wo so ein paar ältere Leute sitzen, da sind sie aber auch sehr überrascht, was für Ansichten da vertreten werden und wie da über einzelne Menschen gesprochen wird. Jetzt ist das in der Öffentlichkeit und jetzt haben wir auch eine Konfrontation zwischen Menschen unterschiedlicher Auffassungen, die es vorher nicht gab. Da gab es halt die Kneipe mit den alten Leuten drin, da gab es die Kneipe mit den jungen Leuten und die haben sich dann da ihre gegenseitigen politischen Ansichten gepredigt und sich gegenseitig verstärkt. Durch diese sozialen Netzwerke findet das jetzt in der Öffentlichkeit statt und ist auch eben ja, einem Widerspruch oder zumindest einer Beobachtung durch andere ausgesetzt.
Und Sanktionen werden ja auch immer wieder gefordert, beispielsweise Betreiber von sozialen Netzwerken mit Geldstrafen zu belegen, wenn sie anstößige Inhalte nicht innerhalb einer Woche löschen. Wäre das eine Maßnahme, die sinnvoll ist?
Also nach einer Woche. Ich meine, haben Sie mal eine Woche nicht in Ihr Facebook oder Twitter reingeschaut? Das ist ja so weit unten. Das ist ja dann schon in diesem Moment schon egal, ja.
Also weil die Netzwelt schneller ist.
Der natürlich nach einer Woche von Facebook gelöscht. Also ich meine, heute ist schon nichts uninteressanter als die Zeitung von gestern. Und jetzt reden Sie irgendwie von dem Facebook von vor einer Woche. Da weiß ich doch gar nicht mehr, was da war. Es gibt aber natürlich einen Unterschied zwischen was weiß ich, öffentlich etwas Schlechtes über eine Person sagen oder eben auch wirklich Personen konkret angreifen. Also der Unterschied zwischen, sag ich mal, übler Nachrede und Stalking. Und da ist natürlich auch rechtlich eine Grenze. Ne? Ich bin dem Phänomen gegenüber, was schnelle Maßnahmen angeht, ratlos. Einfach weil ich glaube, dass es keine sinnvollen geben kann. Wenn man sich jetzt entscheidet, okay, wir löschen das oder wir zensieren das, ist ja dann immer der Begriff in dem Moment, wo sie irgendeinen durchgeknallten Kommentar löschen. Zensur, Zensur, Zensur. Dessen wollen sie sich ja auch nicht schuldig machen. Es wird auch immer, oder diese Angriffsoberfläche wollen sie auch nicht bieten. Und ich bin der festen Überzeugung, auch wenn sie jetzt gerade in Anbetracht der Wahl von Donald Trump etwas wankt, dass es immer noch besser ist, solche Leute sich einfach ins Leere laufen zu lassen, weil ich irgendwo doch an das Gute im Menschen glaube, dass nämlich die Leute sehen, das da ist ein Idiot. Das da ist kein Argument.
Der gesunde Menschenverstand sollte dann doch noch vorne stehen.
Den müssen wir irgendwie fördern, ja.
Ein Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann. Das hat der Mitbegründer des Chaos Computer Clubs, Wau Holland, beschrieben. Was ist Hacken? Wie beschreiben Sie es?
Ich sehe es immer so als das Finden einer kreativen Lösung für ein interessantes Problem. Das trifft also auf diesen ganzen IT-Sicherheitsaspekt zu. Ne? Also irgendwie, ich darf da nicht rein, ich brauche eine kreative Lösung, um da doch reinzukommen und mein Problem zu lösen. Das trifft aber auch auf viele ganz andere Bereiche zu, wo man elegante Lösungen für vielleicht auch gar nicht existente Probleme finden muss, wo man was Schönes baut. Also ja, etwas, also Erfindergeist, kreative Lösungen, das ist eigentlich das, was die Community antreibt. Und das geht eben weit über diesen Sicherheitsteil auch hinaus.
Und dennoch geht gleichzeitig bei dem Wort allein schon so eine Schublade auf, oh, das ist illegal, Raub im Internet, Datenklau. Ab wann ist es illegal?
Na, rechtlich ist das, glaube ich, ganz klar definiert. Ne? In dem Moment, wo ich irgendwie unberechtigt irgendwo eindringe, ist das illegal. Wir haben da ja den Hacker-Paragraphen, der das noch sehr viel stärker umreißt und auch das Bereitstellen von Tools, die das ermöglichen könnten, zumindest theoretisch unter Strafe stellt. Im Chaos Computer Club haben wir eine ethische Richtlinie, was okay ist und was nicht. Und wir haben natürlich auch Leute, die diese ethische Richtlinie dann mal auch kreativ auslegen. Insgesamt geht es mir persönlich eigentlich um das Lösen interessanter Probleme. Es gibt aber natürlich auch in dieser US-amerikanischen Hacker-Szene so ein bisschen so Allmachtsfantasien. Ich nenne das immer so Klopfen auf die Brust, so, oh, ich habe Feuer gemacht oder so. Und dann geht das natürlich bis an den Bereich, wo staatliche Interessen betroffen sind. Da geht es dann in den Spionage- und Sabotagebereich.
Das Cyberkrieg heißt, ist so ein Wort, was immer wieder fällt.
Cyberkrieg, ich meine, WikiLeaks ist ja auch irgendwie eine dem Chaos Computer Club mal sehr nahe gestanden habende Vereinigung. Man kann da sehr viel politische Einflussmöglichkeiten mit entfalten. Und wir versuchen, diese politische Einflussmöglichkeit verantwortungsvoll zu sehen.
War das bei Ihnen immer so? Ich glaube, wenn man ins Hacken erstmal reinkommt, wie ist dann der Weg? Dann versucht man sich ja auch.
Ja, man versucht sich auch und man hat dann halt Glück oder Pech. Ich hatte Glück, aber ich muss auch so sagen, dass ich mich an die großen Dinge dann eben erst im beruflichen Leben dran gesetzt habe, als es dann eben auch insofern legal war, als dass wir einfach einen Auftrag hatten. Also es gibt eine sehr ausgeprägte IT-Security-Branche, die darin besteht, sich die Hacker ins Haus zu holen und die einmal einbrechen zu lassen und sich dann von denen die Empfehlungen geben zu lassen, wie das andere Hacker nicht mehr schaffen. Und da kann man sich also sehr gut austoben und dabei in Anführungszeichen was Gutes tun, denn dass Mobilfunknetze sicherer werden oder so, das ist ja eigentlich im Interesse aller.
Ja, Sie haben zum Beispiel auch reagiert, als das Handy der Kanzlerin gehackt wurde, mit einer besonderen Aktion.
Na, das war das Team, in dem ich damals gearbeitet habe. Das hatte schon viele Jahre vorher demonstriert, wie Handys abgehört werden können. Das ist keine triviale Aufgabe gewesen zu dem Zeitpunkt. Und meine Mitarbeiter oder mein Chef, das Team hat jahrelang davor gewarnt. Es hat nie jemanden interessiert oder selten jemanden interessiert. Es hat Jahre gedauert, bis dann irgendwann die notwendigen Updates für die Mobilfunknetze kamen. Und als es dann darum ging, dass das Merkel-Handy abgehört wurde, dann wussten die halt auch, wen sie anrufen müssen, um das mal zu demonstrieren. Und ich habe dann so salopp gesagt, naja, wenn ihr wollt, dann mache ich das auch vom Reichstagsgebäude. Und dann haben mein Kollege Luca Melette und ich das eben mal dort demonstriert.
Die Empörung, die nationale darüber, war das letztendlich auch ein großer Teil Naivität?
Ich habe so ein bisschen die Sorge, also der Stand der IT-Sicherheit heutzutage ist weit hinter dem zurück, was wir IT anvertrauen. Ja, also wir telefonieren alle über sehr unsichere Mobilfunknetze. Wir haben überhaupt nicht die Authentifizierungsmöglichkeiten, die wir brauchen, um die ganzen Accounts zu nutzen, die wir haben. Und wir haben infolgedessen gerade in den letzten Jahren Unmengen an Nachrichten, wo jetzt wieder welcher Geheimdienst abgehört hat, wo jetzt wieder wie viel 100 Millionen Accounts geleakt sind. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, oder ich beobachte mit Sorge, dass Menschen diese ganzen Schwall an Nachrichten nur noch sehen und sagen, okay, also das Ding ist verloren. So IT-Sicherheit gibt es nicht. IT-Sicherheit ist auch nicht zu erreichen und alle Daten hat die NSA sowieso schon. Und ich beobachte, also so wahr diese Feststellung ist, beobachte ich mit Sorge die Lethargie, mit der darauf teilweise reagiert wird.
Der nationale IT-Gipfel in Saarbrücken wurde eben eröffnet. Bei uns in SWRs Leute Linus Niemann, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Wir haben jetzt gerade schon mal IT-Sicherheit so ein bisschen gestreift. Wo stehen wir denn aktuell? Also der normale Bürger, wird wovon gesteuert? Von der Angst, von dem Bewusstsein, da ist eine Bedrohung aus dem Netz. Wie sieht das aus?
Ja, die meisten Leute, also der normale Bürger weiß ja nicht genau, wie sich die Bedrohung äußert. Also wir wissen nicht, wie Menschen uns angreifen und was ein realistisches Bedrohungsszenario ist und welches nicht. Das fängt mit so interessanten Sachen an, wie dass ein Passwort mit 6 Zeichen quasi gleichbedeutend mit keinem Passwort ist und eins mit 9 oder 10 Zeichen unknackbar. Einfache Sache von exponentieller Mathematik, wie lange ein Angreifer brauchen würde, es zu knacken.
Ertappe ich mich gerade selbst und gehe gerade meine Passwörter durch und denke so, ja, müsste aber man nochmal drüber gehen.
Immerhin sind es ja mehrere Passwörter, weil das ist das nächste Problem. Nutzer benutzen überall das Gleiche, was ein enormes Risiko ist, weil der Angreifer nur eines davon knacken muss und dann alle hat. Aber diese wie Angreifer vorgehen und was Angreifer machen, ist den meisten Leuten einfach nicht klar. Muss es vielleicht auch gar nicht sein. Oder es wäre irgendwann das Ziel einer IT-Sicherheit, dass Menschen das nicht mehr verstehen. Ja, ich setze mich ja auch, um eine fürchterliche Metapher zu überstrapazieren, in ein Auto, ohne genau zu wissen, welcher Airbag mir unter Umständen das Leben rettet. Aber natürlich auch in dem Wissen, dass es ab einer bestimmten Geschwindigkeit nicht mehr weitergeht. Und die Menschen verstehen das noch nicht so, was zu tun ist. Sie werden wenig dahin geleitet. Und IT-Sicherheit ist auch ein zu komplexes Thema, um das irgendwie statisch einmal so verstanden zu haben.
Ja, ich bin froh, wenn der Rechner läuft. Wenn nicht läuft, dann gibt's hier bei uns eine IKS, die ruft man an und die hilft dann hoffentlich.
Genau, und daran sieht man, es ist schon schwer genug, einen Computer dazu zu bringen, dass er macht, was man möchte. Und es ist noch viel, viel schwerer, den Computer dazu zu bringen, das, was man nicht möchte, nicht zu tun. Und deswegen ist das ein sehr dynamisches Feld, was leider in Politik und Wirtschaft immer wieder sehr statisch gedacht wird. Man möchte quasi so eine Checkliste haben und dann ist man jetzt ist das sicher. Und das geht halt leider nicht. Und da scheitern wir gerade dran.
Wie können wir uns denn dennoch gut aufstellen?
Gut aufstellen kann man sich, indem man das Feld dynamisch betrachtet und nicht einfach nur auf Abwehr setzt, sondern sagt, ich möchte Hackerangriffe verhindern, aber wenn welche stattfinden, dann möchte ich das auch erkennen und merken frühzeitig, um den Schaden zu minimieren. Und wenn die dann stattgefunden haben, möchte ich eine Recovery-Strategie haben. Also ich möchte, verlorene Daten wiederherstellen, ich möchte kaputte Systeme wiederherstellen. Und genau dieses Erkennen und Wiederaufbauen, das ist das, was Staat, Unternehmen, keiner so wirklich vernünftig praktiziert.
Wüsste ich jetzt auch nicht, was ich mit meinem Rechner jetzt anstellen sollte, wenn ich aus der Sendung komme, um ihn sicherer zu machen.
Für die Einzelperson, ich denke, da kann man tatsächlich sagen, wenn ich als Nutzer hier sitze und mir für, 500 bis 2000 Euro einen Computer kaufe und damit E-Mails lese, dann denke ich, ist der Anspruch nicht verkehrt zu sagen, die Hersteller und die Dienstanbieter, denen ich diese Daten anvertraue, haben dafür zu sorgen, dass ich sicher bin. Leider gibt es eben so einige Sachen, wie ich die beste IT-Sicherheit als Nutzer nochmal unterwandern kann. Da brauchen wir also so eine Waagschale zwischen irgendwie eine kleine Form von Aufgeklärtheit und einer Dienstleistungsbereitschaft, die sich langsam jetzt auch ergibt.
Mehr Computer gleich mehr Stress. So lässt sich das Ergebnis des DGB-Index zusammenfassen. Nur 9% fühlen sich davon 10.000 Befragten durch neue Technologien entlastet. Bei uns heute Vormittag in SWR1 Leute Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Also diese künstliche Intelligenz, die es ja einfach auch schon ganz viel gibt. Für Sie eine Bedrohung oder eine Chance?
Wie es bei vielen so ist, eigentlich beides. Also erstens, wirkliche Intelligenz ist es nicht. Das, was wir heute erreichen, ist, dass wir bestimmte Dinge besser automatisieren können. Und wenn etwas besser automatisiert werden kann, dann bedeutet das, Menschen müssen es nicht mehr machen. Und wenn Menschen verhältnismäßig einfache, automatisierbare Tätigkeiten nicht mehr machen müssen, dann ist das prinzipiell gut. Aber natürlich blöd in einem Wirtschaftssystem, das darauf basiert, dass Menschen etwas machen und sei es auch noch so einfach. Das heißt, diese Automatisiererei wird uns Arbeitsplätze kosten. Das wird das Wirtschaftssystem vor Herausforderungen stellen. Und immer dann, wenn automatisiert Entscheidungen getroffen werden, dann werden die ja im Ziel oder im Hinblick auf ein Zielkriterium getroffen, diese Entscheidungen. Und dieses Zielkriterium kann unter Umständen mit Faktoren zusammenhängen, die wir gesellschaftlich nicht bewertet haben wollen. Faktoren wie Herkunft, Einkommen, Hautfarbe oder sonst was können da leider in unserer Gesellschaft valide Vorhersagemerkmale für ein Kriterium sein. Das wäre dann aufgrund von Ungleichheiten in der Gesellschaft, die so eine Intelligenz dann lernt und durch die ihre Entscheidungsfindung verschärft. Und das ist das Risiko, wenn man sich blind auf eine künstliche Intelligenz verlässt. Und
die Klassengesellschaft, ja, die dann einfach dadurch auch entsteht.
Die es schon gibt und die dadurch nur noch verstärkt wird.
Ja, und wenn wir jetzt reingehen mal in Beispiele, bei VW geht man zum Beispiel davon aus, dass 2025 Büros wirklich menschenleer sind. Welche Empfehlung geben Sie als Computerexperte?
Naja, also wenn VW sagt, menschenleere Büros, dann sollten sie sich auch darüber Gedanken machen, dass dann auch keiner mehr ein Auto braucht, um zu diesem Büro zu fahren. Und dann wird es immer schwieriger, Autos zu verkaufen. Und das ist ein gesellschaftlicher Wandel, den wir, glaube ich, nicht aufhalten können. Aber mit dieser Automatisierung, mit dem Näherkommen der Menschen zueinander, werden auf jeden Fall eine ganze Menge Betätigungsfelder wegfallen. Und eine ganze Menge Märkte wegfallen, die versuchen, was weiß ich, zum Beispiel Menschen durch die Gegend zu fahren. In Zeiten des Internet ist doch völlig affig, dass überhaupt noch irgendjemand irgendwo hinfahren muss.
Sehen Sie denn auch neue Märkte, die sich dadurch eröffnen? Wo geht's hin? Welche Rolle spielt der Mensch?
Ich sehe da auf jeden Fall Märkte, diesen ganzen Kram zu entwickeln, diesen Kram zu pflegen. Aber das sind eben Bereiche für Hochqualifizierte. Und für, sag ich mal, weniger in diesen speziellen Bereichen qualifizierte Leute, werden wir da einfach keine anderen Arbeitsplätze finden. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein 45 Jahre alter Kraftfahrer. Sie werden in wenigen Jahren durch einen autonom fahrenden LKW ersetzt werden. Dann werden Sie in den Arbeitsmarkt zurückgefördert. Und dann muss unsere Gesellschaft eine Möglichkeit haben, Ihnen was zu bieten. Und das wird schwierig werden.
Weiter gesponnen heißt, die Spaltung der Gesellschaft, die wir jetzt vielleicht auch gerade in Amerika erleben, die setzt sich auch bei uns weiter fort.
Leider ja, weil wir das in der Bildungspolitik einfach nicht geschafft haben, uns darauf vorzubereiten, welche Herausforderungen wir heute haben werden und welche Herausforderungen wir in 5 oder 10 Jahren haben werden. Und da sehe ich gerade echt ein paar Herausforderungen, auf die wir als Gesellschaft keine Antworten haben.
Südkorea ist das Land mit dem schnellsten Internetzugang, dann Norwegen und Schweden. Deutschland liegt auf Platz 25. Das deutsche Web ist zu langsam, das sagen die Unternehmer in Deutschland. Wie sieht's denn Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs?
Ja, da haben die Unternehmer recht. Das ist eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe, was wir in Deutschland irgendwie als Internet bezeichnen, als irgendwie modernen Internetanschluss bezeichnen und wie wir es versäumen, die notwendigen Investitionen zu tätigen. Das geht also darum, Telekom ist bemüht, noch das letzte Bit durch Kupfer zu pressen, obwohl alle wissen, dass die Zukunft in der Glasfaser liegt und die Investitionen dafür müssen halt jetzt getätigt werden, beziehungsweise müssen vor 10 Jahren getätigt worden sein, um irgendwann mal noch auf dem Weltmarkt ein konkurrenzfähiges Land zu sein. Gleichzeitig lassen wir Menschen auf dem Land irgendwie verhungern mit irgendwelchen Mini-Anschlüssen. Also es ist wirklich katastrophal.
Und diesen Anschluss noch zu schaffen, Sie sind ja auch ganz oft im Sicherheitsausschuss oder eben auch im Innenausschuss des Bundestages und mahnen dann da. Wie wird das wahrgenommen?
Naja, also als Sachverständiger vom Chaos Computer Club ist man unterschiedlichen Reaktionen ausgesetzt. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass viel gesagt wird, oh, jetzt wird das Problem aber ein bisschen zu groß gesetzt oder so. Die Regierungsparteien sind im Moment natürlich relativ wirtschaftsnah und wenn da Mahnungen kommen, dann sehen die das als Problem an.
Aber die Wirtschaft hat ja das große Interesse daran.
Ja, die Wirtschaft hat das große Interesse, die muss es aber am Ende auch selber machen. Also es ist jetzt nicht Aufgabe des Staates, der Wirtschaft dafür zu sorgen, dass sie irgendwie sicherer ist, dass sie eine vernünftige Infrastruktur hat, das natürlich schon. Und ich weiß nicht genau, mir ist unerklärlich, wie dieses offenkundige Problem, was wir vor 10 Jahren hätten lösen müssen, heute noch ernsthaft diskutiert werden muss. Also da da werden irgendwann die Leute auf also Historiker auf Deutschland blicken und sagen, das ist der Grund, warum dieses Land dann irgendwann untergegangen ist, weil ihr nicht in der Lage wart, die Infrastruktur zu bauen.
Das sind jetzt verheerende Aussichten. Wir haben eben die Bildungspolitik kurz angesprochen. Ist denn da überhaupt noch was zu reißen? Das wird ja gerade auch heftig diskutiert. Ganz unterschiedliche Meinungen. Sind Tablets in der Schule sinnvoll oder eben auch nicht?
Also als ich bin als Kind relativ früh mit Computern konfrontiert worden. Fast gegen meinen Willen. Ich wollte lieber ein Nintendo haben und mein Vater hat aber gesagt, nix da, hier Computer, programmieren. Du mach was Ordentliches damit. Guck mal hier im Internet, da kannst du was lernen.
Und ihr Papa Lehrer?
Mein Vater war Lehrer und hat auch in seiner Schule die Vernetzung sehr stark vorangetrieben. Also dieses Anschließen ans Internet dieser Schule in den 90er Jahren. Und ich bin schockiert, wenn ich heute Diskussionen darüber höre, ob das nun irgendwie 5 Milliarden oder was in die Hand genommen werden müssen, um überhaupt Schulen mit Internet auszustatten. Und dass dann noch irgendwelche Lehrerverbände aufstehen und sagen, nein, 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 die Kinder müssen Bücher lesen. Also ich bin zur Schule gegangen oder zur Schule geschickt worden, um auf das Leben in 10, 20 Jahren vorbereitet zu sein, um in der Lage zu sein, mich zu einem Mitglied der Gesellschaft zu entwickeln, das irgendwo wertschöpfend auch tätig ist und nicht abgehängt wird und das ein erfolgreiches Leben führen kann. Und ich sehe nicht, dass das jetzt möglich wäre, wenn man den Kindern die Existenz von Computern verheimlicht.
Und dennoch scheint ja auch an den Bedenken etwas dran zu sein. Also es muss dann wirklich auch gemaßregelt werden, vermutlich. Welcher Anteil nimmt dann eben die Zeit am Computer in Anspruch und welcher eben die restliche Zeit?
Ich sehe Maßregelungen grundsätzlich nicht als eine vernünftige Herangehensweise in der Erziehung. Erziehung muss darüber funktionieren, dass Leute Dinge verstehen. Und dazu gehört in diesem digitalen Bereich natürlich auch mal zu sehen, dass es falsche Quellen im Internet gibt, dass es Mobbing im Internet gibt. All diese Erfahrungen, vor denen können wir doch jetzt nicht Jugendliche ewig fernhalten.
Da müssen ja auch Lehrer geschult werden, dass sie überhaupt auch dieses Wissen haben, denn das ist ja auch, das wächst ja auch nicht aus dem Nichts.
Genau, auch das geschieht nicht. Es gibt jetzt einige leuchtende Beispiele an Lehrern, die das machen, aber letztendlich kommen die Initiativen da aus der Zivilgesellschaft. Schauen Sie sich an, irgendwie Jugend hackt ein enorm erfolgreiches Projekt der Open Knowledge Foundation. Da kommen Kinder aus dem gesamten Bundesgebiet hin, um irgendwie sich ein paar Tage kreativ und vernünftig mit Computern zu befassen. Die Nachfrage ist da, der Bedarf ist auch da für uns als Gesellschaft. Und da sitzen dann irgendwelche über 50-Jährigen und wollen erklären, wie Kinder in einer Gesellschaft erfolgreich sein können, in der genau diese Menschen jetzt schon Dinosaurier sind. Und das weiß auch jeder. Und ich kann es wirklich nicht mit ansehen. Und wenn das so weitergeht und wenn irgendwann das Schlimmste passiert und ich vielleicht auch nochmal irgendwann Kinder in diese Welt setze, dann würde ich nicht wissen, was ich anderes tun könnte, als denen so schnell wie möglich einen Computer dahin zu stellen und die so schnell wie möglich auf die Gesellschaft von morgen vorzubereiten. Eben damit sie auch die Abwehrkräfte gegen das Schlechte entwickeln können. Und das geht nicht dadurch, dass man die Kinder nicht damit konfrontiert.
Daten sind das Gold des Internets. Linus Neumann bei uns in SWR1, Leute, Netzaktivist, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Wir wollten über Handys reden und wie wir uns damit einigermaßen gut aufstellen können in puncto Sicherheit. Ich habe meins gerade ausgepackt. Ja, gibt es irgendwie so einfache Tipps?
Ja, einfache Tipps. Also einfache Tipps nehme ich jetzt einfach mal die Fehler, die meisten machen. Ja? Also das erste ist ja, dieses Handy kann man mit einem Code sichern, den empfinden aber die meisten als störend. Tun Sie das unbedingt. Sie möchten nicht, dass Sie dieses Gerät verlieren.
Und also meine PIN, die ich eingeben muss,
genau,
habe ich
schon. Genau, also eine Codesicherung auf dieses Handy bringen und möglichst nicht eine, die nur aus kurzen Buchstaben, aus kurzen Zahlen besteht oder nur aus 4 Zahlen, die man irgendwie am besten die Reihe in der Mitte runter oder so.
Aber ich habe gar keine andere Chance, als hier einen...
Man kann das immer länger stellen und auch vor allem Buchstaben mit dazu nehmen.
Ah, okay, da müsste ich hier dann ins System reingehen und das nochmal ändern.
Das nochmal ändern, also da einen möglichst komplizierten und langen Code hinstellen und aufpassen, dass einem keiner über die Schultern blickt. Dann ist man schon mal das Problem Handy verloren, dafür ist man dann schon mal halbwegs vernünftig aufgestellt. Dann gibt es natürlich das große Problem, was man immer wieder sieht bei den Leuten, ist, dass sie an verschiedenen Accounts das gleiche Passwort benutzen. Also zum Beispiel für den E-Mail-Zugang nehme ich das eine Passwort und dann gehe ich zu irgendeinem Online-Shop, registriere mich da mit meiner E-Mail-Adresse.
Hab dasselbe.
Werde nach einem Passwort gefragt und gebe das gleiche ein. Ja. In dem Moment kann ein Angreifer eines der beiden hacken und hat sofort das Passwort von dem anderen. Ja? Wenn sie das jetzt mal skalieren auf irgendwie Online-Shopping, Facebook, Twitter und wo man überall ist, ein Passwort, einer davon geknackt, Thema erledigt. Das Passwort sollte natürlich schön lang sein, Sonderzeichen, Buchstaben beinhalten und nicht irgendwie sowas wie Passwort, damit es halt nicht einfach zu erraten ist.
Gibt es eine Eselsbrücke, die Sie empfehlen dann für die Passwörter, um damit gut umzugehen? Weil so viele Passwörter wollen wir uns ja auch gar nicht merken.
Genau dafür nutzt man dann als Profi, also ich muss mir um die 800 Passwörter merken kann ich natürlich nicht. Ich benutze einen sogenannten Passwort-Safe, wo die Passwörter alle verschlüsselt drin gespeichert sind und ich kenne meine ganzen Passwörter gar nicht. Ich kenne nur ein ganz besonders langes, was ich nutze, um an diesen Passwort-Safe dran zu gehen. Wichtig ist, dieser Passwort-Safe muss auch wieder mit einem Passwort gesichert sein. Viele Browser, zum Beispiel wie Firefox, sagen immer, soll ich mir das Passwort merken? Soll ich mir das merken? Ist super, kann man machen. Dann wird aber das Passwort unverschlüsselt gespeichert. Das möchte man natürlich auch nicht haben. Das heißt, man muss dann die Aufbewahrung dieser vielen Passwörter muss auch wieder mit einem Passwort gesichert sein. Und dann hat man aber diesen Komfort. Ja, man muss nur ein Passwort eingeben und ist trotzdem sicherer in den verschiedenen Bereichen.
Klingt aber schon kompliziert. Wie lange dauert das denn? Angenommen, ich stehe am Bankschalter und gucke dann, ja, wie habe ich denn mein Passwort?
Ja, bei der Bank, also die vier Zeichen können Sie ja gar nicht ändern. Die können Sie sich auch so merken. Aber gerade mal...
Schlechtes Beispiel.
Aber so ein Facebook-Login. In der Regel gibt es dann so Plugins und dann gibt der Browser es auch automatisch ein. Also es wird nur noch komfortabler. Also man muss nämlich nur einmal pro Sitzung ein Passwort eingeben, hat dann Zugriff auf alles und nutzt trotzdem überall unterschiedliche. Und das ist die komfortablere und bessere Lösung. Wenn man dann jetzt noch so ganz sicher sein möchte, dann macht man noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, bieten viele E-Mail-Provider an. Gerade bei E-Mail ist das besonders wichtig, weil ich ja über E-Mail alle anderen Passwörter zurücksetzen kann. Das heißt, wer Zugriff auf meine E-Mail hat, kann automatisch bei Facebook sagen, ich möchte das Passwort zurücksetzen, kriege dann die Rücksetz-E-Mail und das ist also der Account, der am besten gesichert werden muss.
Also Passwort-Safe wäre Punkt Nummer 2. Was ist der dritte dann?
Passwort-Safe mit unterschiedlichen Passwörtern.
Ja.
Und Punkt Nummer 3 ist, wir wollen ja vermeiden, dass unsere Computer oder dass unser Verhalten im Internet getrackt wird, also dass die Parteien davon erfahren.
Cookies löschen ist so
genau,
das?
Cookies löschen ist eine Möglichkeit. Das Wichtigste ist aber einfach ein Adblocker. Ja, ein Adblocker sorgt dafür, dass in der Regel bei so einem Aufruf einer Newsseite 20 Tracker, also Leute, die nur mitzählen, dass ich da war, diese Informationen nicht mehr bekommen. Das heißt, ich werde weniger überwacht und weniger verfolgt.
Wie installiere ich das?
Das sind Browser-Plugins, die man dann also findet. Ich will da jetzt kein spezifisches empfehlen, aber wenn man so nach Adblocker sucht, dann findet man verschiedene, unter anderem Adblock, Ghostery, Adblock Plus, uBlock Origin und was nicht alles. Ich empfehle da jetzt kein spezifisches von, wobei alles andere als Adblock wahrscheinlich eine gute Wahl ist. Und also der sorgt dafür, dass man erstens nicht getrackt wird über das Internet. Zweitens, dass man diese ganze nervige Werbung nicht sieht. Das heißt, das Internet wird echt schöner. Und drittens ist es eine oft benutzte Einfallstor für Angriffe, dass man also Werbung schaltet. Wenn ich also eine Sicherheitslücke in einem Browser habe und dann brauche ich ja immer noch Leute, die irgendwie meine Seite besuchen, um sich dort zu infizieren. Und nichts ist einfacher als diesen Angriff einfach als Werbung zu schalten. Das heißt, Werbung ist tatsächlich ein oft genutztes Einfallstor für Infektionen von Rechnern.
Kann quasi als Trojaner funktionieren.
Genau, dann, sodass die Werbung also eine Sicherheitslücke in dem System ausnutzt, das System infiziert und das alles nur dadurch, dass ich mir diese blöde Werbung angeschaut habe, die mich von vornherein eh nicht interessiert hat.
Dann Dankeschön schon mal für diese drei Tipps und wem das zu schnell ging, es gibt natürlich auch jederzeit dann unseren Video- und Audio-Podcast, um das nochmal nachzuhören. Zuse Z3 war 1941 der erste funktionsfähige Digitalrechner. Bei uns Linus Neumann in SWR1 Leute, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Und der Club bereitet sich gerade vor auf die größte Veranstaltung im Jahr, nämlich auf den Kongress. Was wird das große Thema sein in diesem Jahr?
Das große Thema in diesem Jahr, also der Kongress ist zu groß, um ein großes Thema zu haben. Es ist eine viertägige Veranstaltung mit irgendwie 12.000, 13.000 Besuchern aus aller Welt. Da fliegen Leute aus Amerika hin mit Themen aus IT-Security, klar, also ganz klar rein technische Themen. Sehr viele Themen aus dem politischen Bereich, aus dem gesellschaftlichen Bereich, wo wir uns mit der Frage auseinandersetzen möchten, wie eine Zukunft zu gestalten ist. Ne? Also wir sehen die Gesellschaft schon jetzt irgendwie an dem Punkt, dass es relativ unklar ist, wie diese Zukunft aussehen soll und irgendwie eine positive Vision für die Zukunft zu fehlen scheint. Wir haben einfach jetzt gerade Kräfte da, die ja mehr oder weniger gesellschaftlich verloren haben und denen auch als Antwort nichts Besseres einfällt, als alles wieder so zu machen, wie es mal war. Das Problem ist, so spielt die Welt nicht mit. Und dafür wollen wir ein positives Bild entwickeln.
Ist ja gerade auch der nationale IT-Gipfel in Saarbrücken. Wir haben über Bildung auch gesprochen, ist da auch ein großes Thema. Sie selbst haben auch mal Kinderbücher geschrieben, um da eben auch etwas zu bewirken. Oder war das einfach ein Spaß?
Ich muss sagen, eigentlich alles, was ich mache, mache ich, weil es Spaß macht. Und diese Kinderbücher haben damals wenig mit Computern zu tun gehabt. Die werden auch, gibt's auch heute noch. Das ist das Mumpelmonster, das ich damals mit Roland Brückner zusammen gestartet habe. Und wir haben das ehrlich gesagt gemacht, weil wir es konnten. Also es ist eigentlich immer das, was einen Hacker antreibt. Ich mache das, weil es geht und weil es Spaß macht. Und ich habe mich irgendwann in eine andere Richtung weiterentwickelt. Und Roland ebenso, aber das Mumpelmonster gibt es weiterhin. Und das ist ein Kinderbuch, was ich einfach witzig finde und was Spaß macht.
Es gab auch viele Reaktionen seitens der SWR1-Hörer, gerade auf das Thema Bildungspolitik natürlich auch dabei, wo Lehrer auch gesagt haben, ja, wir stimmen natürlich zu, es braucht einfach mehr Tablets und Internet, aber natürlich braucht es auch den anderen Zugang über Rechnen, Schreiben und so weiter. Ich glaube, dem stimmen Sie auch überein.
Natürlich, Bildung kann nicht kontextlos sein, ne? Also wir wollen ja aus der Vergangenheit lernen, um eine bessere Zukunft zu bauen. Momentan sind wir nicht auf dem Wege, das zu tun. Selbstverständlich ist es sehr wichtig, sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Sie wird jetzt auch kein Schulfach ersetzen, aber in jedem einzelnen Schulfach sollte dieser Bezug zum Digitalen durchaus gegeben sein. Und sei es nur, um den Rücken der armen Kinder zu schonen, dass sie halt dieses Buch eben nicht in Papier lesen, sondern auf dem Tablet. Aber natürlich sollen sie sich mit den Klassikern über was weiß ich, 1984 und die und Tagebuch der Anne Frank, mit solchen Dingen müssen sich Leute auseinandersetzen. Das ist sehr wichtig. Aber was ich heute gerade von diesem Lehrerverband, auf den ich mich da bezogen habe, sehe, ist eine allgemeine Verteufelung des Digitalen. Und das ist so ungefähr wie die allgemeine Verteufelung des Klimawandels. Das kann man scheiße finden, aber da wird man sich mit auseinandersetzen müssen oder eben untergehen.
Ja, das ist diese Aussage, digital macht nicht schlauer, die eben auch von vielen Bildungsexperten vertreten wird.
Ja, tut mir leid, aber diese alten Bücher eben auch nicht, ne? Also schlau macht sich mit Gegebenem auseinandersetzen. Schlau macht der immer, wenn man bemüht ist, Dinge zu verstehen. Und dieses Verteufeln, das Digitale ist schlecht oder Wikipedia ist schlecht, da könnte was Falsches drinstehen, ist halt, das bringt keinen weiter. Was uns weiterbringt, ist zu verstehen, Vorsicht, da kann was Falsches drinstehen und wie erkenne ich das? Wie sichere ich eine Quelle? Ja, nichts ist wichtiger, den Menschen heute beizubringen, als, sag ich mal, grundsätzliche Erkenntnistheorie, ja, also wann kann ich ein Wissen als gesichert annehmen? Wann kann ich eine Quelle als vertraulich, vertrauenswürdig annehmen? Wann kann ich einen Fakt als bestätigt annehmen? Wie kann ich damit umgehen? Und wir sehen, genau das kriegen die Leute heute nicht hin. Denen wird irgendein Scheiß erzählt. Und
weil
die
das
glauben
Wissen
das.
Einfach fehlt.
Ja. Ja, es fehlt das Wissen. Es fehlt überhaupt eine Herangehensweise, kompetent sich mit Fakten auseinanderzusetzen.
Ja, kann man dann zum Beispiel auch nachlesen, Sie schreiben ein Blog, Logbuch Netzpolitik, da gibt es dann viel unterschiedliche Themen.
Das ist ein Podcast, da kann man es sogar hören. Podcast, ist noch genau. Einfacher. Schreiben tue ich bei netzpolitik.org ab und zu mal.
Ganz genau, so rum war es, ja. Herzlichen Dank an Linus Neumann.
Ich danke auch für die Einladung.
Eins gehört.